Herzlich willkommen, schön, dass du gekommen bist zum Gottesdienst. Vielleicht wurdest du schon begrüßt, ganz am Anfang bist, vielleicht bist du nachgekommen. Schön, dass du da bist. Gemeinsam Gott zu feiern ist nochmal nicht schöner, aber ist anders. Ist einfach anders, wie wenn man es alleine macht. Weißt du, wer von euch letzten Sonntag da war, gab es ein paar Informationen bezüglich Veränderungen. Komm gleich drauf. Ich war in Aalen. Da gab es auch eine Veränderung, insofern eine schöne Veränderung, dass ein Pastor wieder zurückkam, der lange Zeit krank gewesen ist. Also lange Zeit hört sich so schlimm an. Manuel war ein halbes Jahr krankgeschrieben, war in Reha, hat ihm extrem gut getan, konnte ein bisschen sich reflektieren, sein Leben reflektieren, ist gestärkt zurückgekommen, sagt, das sollte jeder mal machen dürfen. So eine Reha, also er war ja wegen Burnout dort, ist nichts Schönes, aber er sagt, die Reha an sich hat mir richtig gut getan. Die sollte jeder machen dürfen. Man sollte nicht zuerst krank werden müssen, bevor man in Reha darf, um sein Leben zu reflektieren. Ist so spannend, sagt er. Seine Herkunftsfamilie, Persönlichkeit, Verhaltensmuster und so weiter. Aber es ist eine andere Geschichte. Wir haben uns in Aalen ganz, ganz arg gefreut, dass er wieder zurück ist. Er ist offiziell noch krankgeschrieben. Dann kommt die Wiedereingliederung. Das hat einfach damit zu tun, dass das solide aufgebaut werden soll. Und wir haben immer gesagt, Manuel, es ist uns nicht wichtig, dass du schnell zurückkommst, uns wichtig, dass du gut zurückkommst und gesund zurückkommst. Und da sind wir gute Ansätze, das freut uns ganz arg. Er lässt euch grüßen, dürft ihr weiter für ihn beten. So, das war für uns in Aalen im Gospelhaus, würde ich sagen, schon eine schöne Nachricht. Also wir haben uns überwiegend gefreut, also eigentlich ausschließlich gefreut, nicht enthusiastisch, aber es war einfach ein schöner Moment, wenn Menschen, wie soll man sagen, wieder zurückkommen, wieder hergestellt sind, Gott, der was Gutes gemacht hat. Fast im gleichen Moment in Nördlingen habt ihr die Info mitbekommen, dass bei Familie Brandner eine Veränderung ansteht, die sich ziemlich sicher so auswirken wird, dass sie uns Ende des Jahres verlassen werden, eine neue Dienststelle antreten werden, die noch nicht ganz offiziell ist, aber tendenziell. Und ich hoffe mal, ihr habt euch nicht gefreut darüber. Ich habe auch nicht gehofft, dass ihr ins Tal der Tränen kommt. Aber es ist ja immer eine Veränderung. Man hat was lieb geworden, man hat sich an Menschen gewöhnt, man hat die Predigten genossen, man hat persönliche Beziehungen aufgebaut. Das ist, glaube ich, auf beide Seiten so. Es ist ja auch nicht so, dass Familie Brandner sagt, juhu, endlich sind wir weg. Aber für all diejenigen, die letzten Sonntag nicht da waren, verzeiht mir, die das jetzt zum zweiten Mal hören. Einfach nochmal kurz das Update. Was sich verändert hat bei Matthias Brandner, ist die Anstellung in der Weltmission, über die er 50% einfach deutschlandweit als Prediger unterwegs war, um andere Gemeinden dadurch zu segnen. Das hat ihm Spaß gemacht, es war großartig, es war nur am Ende nicht mehr finanzierbar. Nichts Dramatisches passiert, muss man drüber nachdenken, wie man es neu gestaltet. Und man hat gemeinsam beschlossen, dass es Sinn macht, diese 50% auslaufen zu lassen zum Jahresende, was die Frage bei Matthias und Elke aufgeworfen hat, wie füllen wir denn dann diese 50% wieder neu in Kombination mit den 50% in Nördlingen. Die Information kam gleich kurz vor den Sommerferien, gell? Matthias und Elke hat es dann mit in ihren Urlaub genommen, ich und Katrin, wir haben es in unseren Urlaub mitgenommen und gesagt, wir schauen mal, was Gott so bewegt und macht. Jeder hat mal verschiedene Optionen durchgedacht. Und in der Summe, ich versuche es kurz zu machen, haben wir einfach keine Option gefunden, die für uns Sinn macht und beinhaltet, dass Matthias und Elke in Nördlingen bleiben. Das wäre jetzt eine andere Geschichte. Wir haben uns extrem lieb. Wir hätten das sicherlich gemacht, wenn es Sinn gemacht hätte. Aber wir sind beide auch erwachsen genug oder alle vier, uns da in die Augen zu schauen. Was macht für euch Sinn? Was macht für uns Sinn? Was funktioniert? Und es war einfach so, dass das nirgends so wirklich die Türe aufging bei allen Optionen, die wir durchgedacht haben, wo wir gesagt haben, das ist wirklich stimmig für sie und für uns. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht müssen wir uns dann doch mal davon lösen, dass Nördlingen zwingend ein Part von eurer zukünftigen Berufung sein muss. Vielleicht hat ja Gott was ganz anderes für euch vor. Und in dem Moment, wo wir diesen Gedanken zugelassen haben, haben sie nochmal ein paar Türen geöffnet, wovon jetzt eine sehr konkret wahrscheinlich ist. Und auf einmal merken wir, passen Dinge zusammen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal gibt es Dinge im Leben, die würden wir gerne zusammenhalten oder zusammenpressen, aber das funktioniert nicht. Und irgendwie passt es nicht zusammen. Und wir spüren, wir können das jetzt menschlich pressen, aber es ist nicht rund. Fühlt sich auch nicht gut an. Und dann gibt es so Dinge, wie soll man sagen, die irgendwie Gott macht. Das ist nicht das, was wir uns wünschen. Ist auch nicht das, was, ich sag mal, völlig schmerzfrei immer abläuft. Aber auf einmal merken wir, das wird rund. Da scheint irgendwie eine Handschrift drin zu sein. Das ist das, was uns passiert ist. Auch von Verbandsseite ist so, dass die Gemeinde, die es wahrscheinlich werden wird, im Frühjahr durch eine Krise ging in der Leiterschaft. Ich und Matthias beraten, damit dabei waren, das relativ verzwickt war und wir als Vorstand und wie rein menschlich gesehen wenig Optionen sahen, wie das wieder gut gelingen kann. Wir haben dann eine versucht zu konstruieren, die hätte auch funktioniert und dachten, jetzt haben wir es so mit menschlichen Mitteln so gut gemacht, wie man es eben nur möglich machen kann. Nur hat dann Gott angefangen, dazwischen zu pfuschen. Und hat den leitenden Pastor, den wir da irgendwie drin gesehen hätten in diesem Konzept, in sein Leben reingesprochen, dass für ihn auch eine Veränderung ansteht. Und auf einmal wurde in der Gemeinde eine Pastorenstelle frei, in demselben Moment, wo Matthias und Elke gemerkt haben, vielleicht brauchen wir eine neue. Und was vor einem halben Jahr, als wir dort waren, noch niemand für möglich gehalten hätte, war, dass das die Lösung für ihre Zukunft ist und für die Zukunft der Gemeinde. Und wo wir den Gedanken zugelassen haben, haben wir gemerkt, bei allem emotionalen Schmerz, was Abschied immer auch bedeutet, haben wir gemerkt, auf einmal werden Sachen rund. Das könnte tatsächlich die Lösung sein, die wir für die Gemeinde gesucht haben, die, wenn wir menschlich sie forciert hätten, krachend gescheitert wäre. Aber weil auf einmal Gott im Spiel war und per Herzen bewegt hat, wird es auf einmal rund. So, und bei Matthias haben wir auch gemerkt, vom halben Jahr überhaupt nicht vorstellbar, war gar kein Gedanke, als wir dorthin gefahren wären, dass er und man vielleicht mal dort landet. Auf einmal werden Sachen ruhig, Dinge passen zusammen. So, das ist eine spannende Geschichte, die immer noch nicht abgeschlossen ist. Unsere Erfahrung ist, dass es immer gut ist, wenn man mit Gott im Team unterwegs ist, ihm immer die letzte Entscheidung zu lassen. So, was wir immer sagen, ist, Gott, wir wollen, dass dein Wille geschieht. Und wir trauen dir zu, dass du mächtig genug bist, uns auf die eine oder andere Art und Weise zu zeigen, wenn wir auf dem falschen Weg unterwegs sind. Aber dass du auch in der Lage bist, die richtigen Türen zu öffnen, wenn du möchtest, und uns da reinzuschubsen, wenn du möchtest, dass das der Weg ist. So, unser Deal ist immer, dass wir so gut wir können selber planen, selber denken, aber Gott am Ende sagen, wenn es überhaupt nicht so sein soll, dann mach einfach die Türe zu. Und ein paar Türen hat Gott auch zugemacht, das ist eine andere Geschichte, die menschlich vielleicht auch gepasst hätten. Und wir haben gesagt, Gott, öffne du die Türe, wo wir durch sollen, aber vielleicht auch nicht durch wollen. So, und irgendwie in der Summe des ganzen Prozesses würden wir sagen, Stand heute, das scheint ein Weg zu sein, wo Gott mit drin ist. Und auf der anderen Seite sagen wir immer, Gott, wenn du es nicht so haben möchtest, wenn wir es einfach nicht gecheckt haben, an irgendeiner Stelle die Abzweigung verpasst haben, dann erlauben wir dir, alle Türen zu schließen und neue Türen aufzumachen. So, wenn Matthias und Elke im Januar immer noch da sind, seid nicht böse, okay? Es sieht gerade nicht danach aus, aber wir wollen es auch nicht verhindern, wenn es der Herr vorhat. Und so auf der anderen Seite wollen wir uns von ganzem Herzen, so gut es geht, dahinter stellen, dass wir empfinden, dass das der Weg ist, den Gott so für sie geplant hat, dass wir sie segnen, dass wir dankbar sind für das, dass wir sie 4 Jahre hatten. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, für die schon länger ein bisschen mit uns als Gospelhaus unterwegs sind. Die letzten 4 Jahre hätten wir wahrscheinlich ohne Matthias so auch nicht überstanden. Die ganze Bauphase, Predigtdienst, was da alles war. So, ich habe es immer als Geschenk empfunden, dass Matthias Teil von unserem Team war. Matthias, jemand von, wie soll man sagen, Qualität und Kompetenz, den hat keine Gemeinde verdient, auch wir nicht. Und trotzdem ist schön, dass wir ihn gehabt haben oder haben durften. Und so an der anderen Seite war uns immer klar, wenn er uns nicht gehört, können wir ihn auch nicht vereinnahmen, können wir auch nicht über sein Leben entscheiden, sondern es ist immer Gott am Ende, der ihn hierher gebracht hat. Und wenn Gott sagt, jetzt kommt eine neue Phase, dann muss es auch okay sein. So, das ist ein bisschen eine spannende Phase. Auf der einen Seite zu erleben in Aalen, da kommt jemand wieder zurück in Dinscht, in Nördlingen verändert sich irgendwie was. Was wir immer erlebt haben, ist, dass es Lebensphasen gibt, da musst du das eine loslassen, bevor du das andere empfangen kannst. Und diese Phase dazwischen ist das, was uns herausfordert. Und der Grund, warum viele Leute das Neue nicht empfangen, ist, weil sie den Mut nicht haben, das Alte loszulassen. Und wir halten krampfhaft an Dinge fest, wo ich nicht sage, die will Gott uns wegnehmen, aber wo Gott sagt, ich habe vielleicht was, nicht was Besseres, aber was anderes. Für die nächste Lebensphase brauchst du ein anderes Modell. Also, ich sage mal, wenn du alleine bist, kann ein Motorrad ein tolles Vehikel sein. Aber wenn du heiratest, könnte auch ein Cabrio passender sein. Und dann irgendwann eben ein Passat und ein Bus und was es da alles gibt. Das heißt nicht, dass das eine Auto besser ist wie das andere, aber für die jeweilige Lebensphase gibt es passendere Autos und unpassendere Autos. Für die jetzige Phase würden wir sagen, 100% war Matthias der Richtige, ohne Zweifel. Die gab es noch nie. Was die nächste Phase bringt, wissen wir nicht, aber wenn Gott uns zutraut oder zumutet, dass für die nächste Phase vielleicht eine andere Konstellation gut ist, wollen wir es nicht verhindern. Und wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir das eine loslassen, ganz entscheidend darüber mitbestimmt, wie wir das Neue empfangen können. Und so. Und deswegen haben wir uns, wir als Leitung, irgendwie entschieden, dass wenn das der Weg ist für Matthias und Elke, dass wir es mit Freuden, mit Segen, im Guten loslassen wollen, weil wir auch wieder mit Freude und mit Segen und im Guten was Neues empfangen wollen, okay? Und die andere Denke ist die, wenn wir es nur aus unserer Perspektive betrachten, Nördlingen, ja, dann scheint es im Moment gerade hart zu sein. Aber das Faszinierende an Gemeinde ist ja, dass wir manchmal nur Ortsgemeinde denken, lokal, unsere eigene, aber dass Gott ein paar Ortsgemeinden mehr hat. Und Gott denkt nicht nur für uns als Ortsgemeinde, Gott denkt für das Reich Gottes. Und wenn für das Reich Gottes das in der Konstellation besser ist, dann lass uns doch dankbar sein, dass Gott uns als Gemeinde zutraut und zumutet ist, aushalten zu können, jemanden loszulassen, damit woanders Ortsgemeinde und Reich Gottes florieren kann. Und ich glaube, dass Gott auch einen guten Plan für uns hat. So viel will ich ihm zutrauen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo der hingeht. Wir versuchen das so ein bisschen abzuspüren. Da kommen irgendwann zu geben Zeitpunkt auch ein paar Infos. Aber dass ihr so ein bisschen wisst, was uns so gerade beschäftigt. Ich hoffe, ja, ich denke, dass wir da gemeinsam gut durchgehen. Aber ich glaube, wir sind alle erwachsen. Will ich sein, alles ein Christen. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Aber wir empfinden, dass Menschen, die Gott nachfolgen, da gibt es nicht Gute und Schlechte, sondern da sind wir irgendwie alle gleich. Und Gott spricht zu uns als Pastoren und Leiter, aber Gott spricht auch zu dir. So denke ich, lass uns die Last gemeinsam tragen und gucken, was das Ding da bringt. So, das war jetzt ein bisschen Information, aber auch ein bisschen Einleitung für die Predigt, so ein Mix. Was ich feststelle, ist in letzter Zeit, dass Freude und Leid manchmal extrem nahe zusammenliegen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich dachte früher immer, es gibt Lebensphasen, da geht es dir einfach gut. So Flitterwochen und denkst, es hört niemals auf. Aber dann gibt es andere Lebensphasen, Verlust, Trauer, Schmerz, Krankheit. Und wenn du da drin steckst, denkst du, es hört auch niemals auf. So, und ich dachte immer, entweder du bist in der einen Lebensphase oder in der anderen. Und wenn du in der traurigen bist, musst du irgendwie gucken, wie du in die andere rüber switchen kannst, was immer dann eben das braucht. In letzter Zeit merke ich, wie das Leben das nicht immer in Schubladen trennt, sondern ganz oft Freude und Leid sich mischt, im selben Moment, am selben Ort. Mit am krassesten, wirklich krass, habe ich das empfunden, als wir vor einem Jahr auf Elevate, auf der Jugendkonferenz waren und einer unserer Teilnehmer bei der Anfahrt einen Autounfall hatte und tödlich verunglückt ist. Wir hatten den ersten Gottesdienst gefeiert mit 250, 300 Jugendlichen und es war großartig. Darauf hatten wir uns gefreut, das haben wir vorbereitet, das haben wir geplant. Ich sage mal, Gott war am Start, die Band war cool, die Predigt war gut, die Stimmung war gut. Der erste Gottesdienst war geschafft, so ein bisschen die Anspannung ist gewichen und jetzt kommt dann so ein bisschen Chill-Out-Modus. Kommt die Jugendleiterin auf mich zu und sagt, Stefan, einer unserer Teilnehmer ist später nachgereist, weil er länger arbeiten musste. 5 Kilometer vom Veranstaltungsort ist ein LKW auf die Bundesstraße rausgezogen, hat ihn nicht gesehen und er ist komplett unter den Anhänger auf der Unfallstelle tödlich verstorben, tödlich verunglückt. Und wir haben gemerkt, wie manchmal im Leben Freude und Leid extrem nah zusammenkommen. Wir haben uns mit der Jugendgruppe der Betroffenen getroffen, wir haben wenig gesprochen, wir haben lange geschwiegen, haben viel geweint, viele Fragezeichen gehabt, sind ins Bett gegangen und haben uns alles überlegt. Wir schicken alle wieder nach Hause, wir sagen gar nichts, wir sagen es erst am Ende, die Jugendgruppe geht nach Hause. Ich meine, in so einer Situation ist nichts richtig. Und so, ich meine, was willst du machen, was das wieder gut machen kann? Und trotzdem mussten wir irgendwie mit umgehen. Und als Verantwortlicher war es irgendwo an mir, ein paar Worte an die Truppe zu richten, an die Jugendgruppe. Und es hat ein Vers, ich würde sagen, ich hab eine Offenbarung klingt so groß, ich habe einen Vers neu begriffen in ihrer Tiefe, wie ich ihn zuvor nie gekannt habe. Und der hat mir echt geholfen bis heute. Und zwar schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und ich dachte immer, wie vorher bereits eingangs gesagt, entweder oder. Also entweder ich habe ein Setting, wo sich alle freuen und ja klar, dann freue ich mich mit, wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und dann gibt es ein Setting, da sind alle traurig und natürlich bin ich auch da sensibel und passe mich an. Aber was wir jetzt auf einmal hatten, war ein Setting, wo wir Fröhliche und Weinende in einem Zimmer hatten. Da saßen Jugendliche in derselben Reihe, haben denselben Gottesdienst erlebt, denselben Lob. Also die einen haben gelacht und gejubelt und die anderen haben geweint. Wir saßen in der Essensschlange und die anderen haben Witze erzählt, die anderen haben geschwiegen. Wir gingen abends ins Bett und die anderen haben eine Party gemacht und die anderen haben sich ins Kissen geweint. So, wir haben festgestellt, Freud und Leid kulminiert in einem Moment, an einem Ort. Wir mussten irgendwie mit umgehen. Und ich glaube, dass das, was ich von diesem Bibelvers rausgelesen habe, das nicht entweder oder ist, sondern manchmal sowohl als auch. Manchmal mutet uns Gott zu, dass wir im selben Raum mit unterschiedlichen Menschen sind und der eine braucht, dass wir uns mitfreuen und der andere braucht, dass wir mitweinen. Der eine braucht einen netten Smalltalk und der andere braucht, dass wir einfach schweigen und die Klappe halten, ihm in die Augen schauen und wir alle wissen, ist alles gesagt. Und diese Spannung auszuhalten, ist, glaube ich, extrem herausfordernd. Ich will nicht sagen, dass es mit besser und schlechter zu tun hat, aber mit einer gewissen Reife, mit einer gewissen Tiefe im Glauben. Und wir haben die Jugendlichen herausgefordert und bis heute staune ich, wie sie das gemacht haben. Gesagt, was wir uns wünschen, ist, dass wir als diejenigen, die uns freuen, zu Recht freuen an Elevate und an Gott freuen und an Miteinander und am anderen Geschlecht und all diesen Dingen, dass wir uns freuen, aber dass wir sensibel sind, dass im selben Raum, im selben Moment Menschen sitzen, die durch eine ganz tiefe Trauer gehen. Und gesagt, bitte seid sensibel. Wir verbieten euch nicht zu freuen. Wir wollen, dass ihr euch freut. Wir wollen, dass eure Emotionen raus darf. Das ist erlaubt. Niemand muss sich verstellen. Aber bitte seid sensibel, in dem Sinne, dass es andere Menschen gibt, die komplett anders empfinden. Und gleichzeitig, und das war das schwerere Part, haben wir die Jugendlichen, die trauern, herausgefordert, ihre Trauer nicht zu verstecken, ehrlich zu sein, transparent zu sein und trotzdem im gleichen Maß es auszuhalten und den anderen zu erlauben, dass sie sich freuen dürfen, weil Gott gut ist, weil die Band großartig ist, weil wir eine gute Zeit zusammen haben und nicht von dem anderen immer zu erwarten, dass er genauso fühlen muss wie ich und trotzdem sensibel sein und genauso zu empfinden, wie der andere empfindet. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises. Eigentlich geht es gar nicht, aber es ging eben doch. Und das finde ich so faszinierend, wenn Menschen zusammenkommen, wo Gott die Mitte ist, dann gehen auf einmal Dinge, die sonst nicht gehen würden. Und das finde ich das Schöne an Gemeinde, dass Gemeinde, das ist übrigens unsere aktuelle Predigtreihe, die wir gestartet haben, I love my church, wir haben uns gefragt, warum lieben wir Gemeinde? Was ist das Schöne an Gemeinde? Ich glaube, ein Punkt, der an Gemeinde schön ist, dass Menschen zusammenkommen, Gott die Mitte ist, Jesus die Mitte ist und es Menschen gelingt, Dinge zu erleben, die sonst eigentlich nicht möglich sind. Und manchmal mutet uns Gottes zu in unterschiedlichen Extremen, dass Menschen im selben Gottesdienst zusammenkommen, wahrscheinlich wie heute. Und die einen könnten erzählen, dass sie eine geile Woche hatten, dass alles gut lief, dass sie mega happy sind. Und nebendran sitzt vielleicht jemand, der ist echt traurig, der hat eine Herausforderung in seinem Leben und weiß nicht, wie die nächste Woche gelingen soll. Und Gott führt uns zusammen an einem Raum. Und es braucht irgendwie die Sensibilität, die Gott uns aber auch schenkt, dass wir beiden gerecht werden. Dass der sich freut, sagt, was für ein guter Ort, gut, dass ich heute zum Gottesdienst gekommen bin. Da waren ein paar andere, die haben sich echt mitgefreut mit mir. Das war so schön. Konnte erzählen von den Siegen in meinem Leben, die haben sich mitgefreut. Fand ich großartig. Und der andere vom selben Gottesdienst nach Hause geht und sagt, ich habe echt eine Last mitgebracht und bin so dankbar, dass jemand Zeit genommen hat, mir zugehört hat, mich ermutigt hat, mit mir geweint hat. Das war großartig. Ich bin so dankbar, dass ich da war. Versteht ihr? Es wäre schwierig, wenn wir Gottesdienste feiern müssten, wo wir sagen, im Januar sind wir alle fröhlich und im Februar sind wir alle traurig. So, das wäre irgendwie einfacher. Aber es ist nicht, wie Gott das Leben oder wie Gott ist und auch nicht, wie das Leben so schreibt. Und das Schöne an Gemeinde ist, dass beides möglich ist im selben Moment. Und so freuen wir uns im Moment mit allen, dass Manuel zurück ist. Und wir trauen so ein bisschen, dass wir Matthias und Elke bald aussenden dürfen oder sie weiterziehen. Und dann freuen wir uns wieder auf die danach kommen. Und all diese Geschichten kommen irgendwie zusammen. Ich glaube, dass es so wichtig ist, wenn du durchs Leben gehst. Wenn du durchs Leben gehst, hier auf dieser Welt wirst du alles erleben. Von Freude bis Leid ist nur eine Frage der Zeit. Und das Beste, was du tun kannst, dich mit einer Gruppe von Menschen, mit einer Gemeinde, mit einer Kirche zusammen zu schweißen, um beides gemeinsam zu durchleben. Freud und Leid, im Guten wie im Schlechten, mit Gott in der Mitte. Paulus schreibt an die Korinther, selber Gedanke, anderes Bild, leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Wird ein Glied gewürdigt, so freuen sich alle Glieder mit. Paulus verwendet das Bild von dem Körper mit Kopf, mit Haupt. Jesus ist das Haupt und wir sind die Glieder. Zehen, Füße, Beine, Rumpf, Muskulatur, alles, was dazugehört, also im Bilde gesprochen. Und Paulus sagt, leidet nun ein Glied, leiden alle mit. Und ich dachte lange Zeit, das ist aber anstrengend. Jetzt muss ich traurig reinschauen, nur weil der neben mir eine schlechte Woche hat, ist doch gemein. Also was für ein blöder Gedanke ist denn das? Wer braucht das? Und auf der anderen Seite denke ich mir, wie anstrengend muss es sein, wenn du selber durch eine schwere Phase gehst und jetzt heißt es auf einmal, ich soll mich mitfreuen, nur weil der andere eine gute Woche hat. Und ich dachte, das ist so eine Aufforderung, nochmal ein Gebot Gottes, was wir als Christen alles machen müssen. Und wisst ihr, manchmal, wenn wir Glaube so entdecken, wird es ganz schnell zu Religion und extrem anstrengend. Aber der Punkt ist ein ganz anderer, was Paulus beschreibt, ist nicht ein Auftrag und ein Gebot, was Paulus beschreibt, ist eine Tatsache. Du musst dich gar nicht anstrengen, das passiert von alleine. Paulus stellt einfach fest, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Also wir kennen das, wenn der große Zeh leidet, leidet irgendwie alles mit. Wenn die Nase läuft, ist eigentlich ein kleines Ding und trotzdem leidet alles mit. Nicht weil wir uns entscheiden, nicht weil wir sagen, also rechte Hand bitte traurig sein, die linke hat sich verletzt, sondern das passiert irgendwie automatisch. Warum? Weil wir verbunden sind. Und in der Gemeinde ist genauso. Du musst dich nicht anstrengen, um mitzuleiden mit dem anderen. Das passiert von alleine, nur manchmal merken wir es nicht. Wir fragen uns, warum ist denn gerade so anstrengend? Was passiert denn hier? Vielleicht kann es sein, dass jemand anderes, mit dem du gut verbunden bist, durch eine schwere Phase geht. Vielleicht geht es dir gut und denkst dich, ich habe überhaupt keinen Grund, fröhlich aus dem Gottesdienst raus. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Was passiert ist, dass du dich mit anderen Leuten getroffen hast, mit denen du verbunden bist, denen es gut geht. Und es ist irgendwie übergesprungen auf dich. Wie cool ist das? So, das ist nicht, weil wir es müssen, sondern es passiert einfach. Wenn zwei Menschen heiraten und dann so ein bisschen durchs Leben gehen und die Beziehung so ein bisschen schwierig wird, dann fangen manchmal so die Rivalitäten, Konkurrenzkämpfe an, man versucht abzuwägen mit dem Ziel, als Sieger aus der Geschichte rauszugehen. Also nicht aus der Scheidung, aber aus der Beziehung. Man fragt sich, was kann ich machen, um mehr davon zu profitieren? Und man fängt an zu diskutieren, wer mehr gearbeitet hat, mehr geleistet hat, wer jetzt die und so weiter. Und es ist so ein Wettkampf, wer welchen Part in der Ehe übernehmen muss. Und es ist völlig idiotisch. Warum? Was als Denkmuster dahinter steckt, ist der Gedanke, dass ich gewinnen kann, während mein Ehepartner verliert. Stimmt? Wir denken, wenn meine Frau die Fenster putzt, den Mülleimer rausbringt und die Kinder ins Bett bringt, kann ich chillig auf dem Sofa liegen und einen Film anschauen und fröhlich sein. Und ich gewinne und sie verliert. Und gut, dass ich sie wieder um den Finger gewickelt habe. Aber es funktioniert nicht, stimmt's? Versucht es mal. Versucht mal, gemütlich, zufrieden, fröhlich vom Fernseher zu sitzen, während deine Frau garstig ist. Das geht nicht. Das kannst du gar nicht ausblenden, so sehr du es willst. Es geht nicht. Warum? Weil da hat sich was verbunden. Ihr seid, die Bibel sagt, ein Fleisch. Da hat sich körperlich, aber auch seelisch und geistig was verbunden. Und deswegen gehört ihr zusammen. Und das Beste, was du tun kannst, was du dir selber tun kannst, ist, deinen Partner glücklich zu machen. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass deinem Partner gut geht. Und manchmal hast du einen Anteil dran. Wenn es ihm gut geht, geht es dir auch besser. Wenn es ihm schlecht geht, geht es dir schlechter. Und in der Gemeinde ist es genauso. Das ist nicht, weil wir uns anstrengen, denke ich, schon wieder, da leidet ein Glied, jetzt muss ich auch traurig gucken. Nein. Wenn es deinem Pastor schlecht geht, hat es Auswirkungen auf dich. Wenn es deinem Kleingruppenleiter in der Ehe schlecht geht, hat es auch Auswirkungen auf dich. Wenn dein Kindergottesdienstmitarbeiter Migräne hat, merken es die Kinder. Wenn das Kaffeeteam da draußen Streit hat, merken wir es auch, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Das macht was mit uns. Wenn ein anderer finanziell leidet, leiden wir irgendwie mit. Nicht, weil wir an dem sein Geld hängen, aber weil es macht was mit uns. Paulus sagt, wenn wir wirklich Gemeinde leben, im Guten wie im Schlechten, dann verbindet sich was. Und der eine leidet mit dem anderen, aber wir freuen uns auch mit dem anderen. Das überträgt sich genauso. Und die Frage ist das immer fair? Ist Gemeinde fair an der Stelle, dass wir immer das mitleiden, was der andere leidet? Und ich weiß es nicht, aber es ist so. Es gibt nur diese Form von Gemeinde. Und manchmal ist es nicht fair und trotzdem hat es Gott so installiert, es ist wie in deinem Körper mit dem Immunsystem. Grundsätzlich ist das Immunsystem dafür verantwortlich, dich wieder gesund zu kurieren, wenn es dir schlecht geht. Aber nicht immer ist das Immunsystem schuld, dass es dir schlecht geht. Also bei mir ist meistens, weil sich die Haare nicht abgetrocknet haben oder der Hals keinen Schal rumgemacht hat oder die Hände sich nicht ordentlich gewaschen haben und am Ende leidet mein ganzer Körper und das Immunsystem, das eigentlich gar nichts dafür kann, muss es ausbaden. Ist es fair? Nein. Ist es gut? Ja, sehr. Und ich glaube, manchmal ist Gemeinde genauso. Der eine macht was falsch und irgendwie überträgt sich es aufs andere und trotzdem, eine gesunde Gemeinde bekommt es hin. Eine gesunde Gemeinde liebt und pflegt sich wieder gesund. Eine gesunde Gemeinde stößt nicht das Kranke ab, sondern es macht es gesund. Also bin ich froh, dass mein Immunsystem die Nase nicht immer abstößt, wenn sie läuft. Sondern sagt, das kriegen wir auch noch hin. Und ein halbes Jahr später kriegen wir es nochmal hin. Und ein Jahr später haben wir immer noch nichts gelernt. Dann reparieren wir es halt nochmal und nochmal und nochmal. Und so ist es halt mit den Nasen. Und manchmal hat man so Nasen in Gemeinden. Die muss man halt mit durchlieben. Versteht ihr, was ich meine? So. Aber es ist gut, es ist gesund, es ist das, wie Gott es sich gedacht hat. Mit das Bitterste, glaube ich, was du als Mensch erleben kannst, ist eine Autoimmunerkrankung. Eine Autoimmunerkrankung liegt dann vor, wenn dein eigenes Immunsystem sich gegen seinen eigenen Körper wendet und das Immunsystem, das eigentlich den Körper heilen soll, den Körper krank macht. Und manchmal, fürchte ich, gibt es Gemeinden, die haben auch eine Autoimmunschwäche. Die machen sich gegenseitig krank. Aber es sollte nicht so sein. Wie Gott sich Gemeinde gedacht hat, ist, dass Menschen sich gegenseitig gesund machen. Gesund lieben, gesund beten, gesund tragen, miteinander durch dick und dünn gehen und so. Und deswegen ist Gemeinde einzigartig, weil Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen sich gesund lieben, gesund pflegen, gesund tragen. Und es ist, wie soll ich sagen, lieber einen kranken Körper mit Schnupfen als gar keinen Körper. Denk mal darüber nach. Manchmal ist es besser, eine kränkliche Gemeinde zu haben wie gar keine Gemeinde. Wenn es ganz bitter kommt, muss man ja manchmal ein Gliedmaße amputieren. Okay? Aber in der Regel stirbt was? Der amputierte Teil und nicht der Körper. Jetzt gibt es aber fromme Menschen, die denken tatsächlich, sie könnten sich von der Gemeinde amputieren, es würde ihnen ohne Gemeinde besser gehen wie mit. Das ist dumm. Und es hat auch noch nie funktioniert. Besser als gar keine Gemeinde zu haben, ist eine kranke Gemeinde. Und es gibt ein paar Gemeinden, die haben die Pest und die Cholera gleichzeitig, da musst du Reis ausnehmen, okay? Das ist eine andere Geschichte, da können wir persönlich sprechen. So, es muss auch nicht diese Gemeinde sein. Nirgends in der Bibel steht, dass das Gospelhaus in Nördlingen die einzige Gemeinde ist. Es gibt so viele großartige Gemeinden, vielleicht ist auch eine Kleingruppe, ist mir egal, wie deine Gemeinde heißt, aber habe eine. Habe irgendwo einen Körper, wo du mit dazu gehörst und humpel nicht als großer Zeh alleine durch die Gegend ohne Immunsystem. Das funktioniert nicht. Okay? So, aber wenn Gemeinde funktioniert, ist fantastisch. Und dann sind wir in Gemeinde und stellen fest, alles sind anders. Und irgendwie ist es schön, aber irgendwie ist es auch anstrengend. Ich denke mir manchmal, wenn alles so wären wie ich, wäre das Leben so einfach. Dasselbe Verständnis von Pünktlichkeit, dasselbe Verständnis von Lautstärke, denselben Frömmigkeitsstil, dieselbe Predigtart, dieselben Gedanken, dieselben Prioritäten. Das Leben wäre so einfach, wenn du und ich, wenn alles so wären wie ich. Für mich. Aber dann stelle ich mir vor, wenn alles so wären wie du, das wäre schlimm, das wäre echt schlimm. Und dann stelle ich fest, irgendwie ist doch gut, dass Gott jeden von uns unterschiedlich gemacht hat, stimmt's? Das ist manchmal anstrengend, aber in der Summe ist es gut. Leo Bicker hat mal gepredigt, wenn du nicht der Du bist, wer ist dann der Du? Und das Problem von vielen Christen ist, dass sie immer jemand anderes sein wollen. Und dann verbiegen sie sich und dann machen sie irgendwas und tragen Masken und verhalten sich irgendwie komisch, weil sie denken, wenn sie so sind wie der andere, mag Gott sie mehr. Aber Gott hat sich ja was bei gedacht, dass er sich genauso gemacht hat, wie er dich gemacht hat. Und das Problem ist, der andere, den du sein willst, den gibt's schon. Okay? Wenn du so sein wolltest wie ich, selbst wenn du schaffen würdest, würde es uns als Gemeinde überhaupt nichts bringen, weil ein Stefan reicht vollkommen. Brauchst keine zwei. Einer ist genug. Aber du fehlst. Wenn du nicht mehr du bist, dann niemand kann dich ersetzen. Wenn du ich sein willst, haben wir zwei ich, aber kein du, und das ist schwierig. So, herzliche Einladung. Sei Teil von Gemeinde, aber sei wie du bist. Das meint jetzt nicht jede Charakterschwäche, aber grundsätzlich, wie Gott dich gedacht hat. Okay, ich kriege das übertragen. Der Punkt ist, woran wir so ein bisschen herausgefordert sind in unserer heutigen Gesellschaft, ist der Punkt, sei individuell, aber nicht individualistisch. Okay? Das ist jetzt ein bisschen sprachlich diffizil, aber ich glaube, ihr versteht, um was es geht. Sei individuell. Erlaube dir, so zu sein, wie Gott dich gemacht hat. Mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Denkstruktur, mit deiner Herkunftsfamilie, nimm es an. Das ist völlig in Ordnung. Und so wie du bist, bist du hier in dieser Gemeinde komplett richtig. Wir brauchen dich, wir lieben dich und wir lieben dich auch wieder gesund, wenn es sein muss. Aber sei nicht individualistisch. Individualistisch sein heißt egoistisch sein. Alles dreht sich nur um mich, es geht um meinen Vorteil. Alles muss sich nach mir richten. Das ist schwierig. Das ist schwierig. In dieser Gemeinde, aber es ist auch schwierig in deiner Freundschaft, ist schwierig in deinen Beziehungen, ist schwierig in deiner Ehe, ist schwierig in deinem Umgang mit deinen Kindern. Vielleicht hast du es schon mal gemerkt. So, nicht immer sind die anderen schuld, manchmal liegt es auch an dir. So, krieg irgendwie die Kurve hin und sag, ich will individuell sein, aber nicht individualistisch. Und wenn wir das hinkriegen, ist Gemeinde grandios. Ein Teil der Schönheit von Gemeinde macht aus, dass Menschen individuell sind, so wie Gott sie gemacht hat, aber nicht individualistisch. Und es drückt sich dadurch aus, dass wir füreinander da sind. Paulus schreibt an die Galater, tragt einer des anderen Last. Wenn ich individualistisch bin, mache ich das überhaupt gar nicht. Wieso soll ich dem anderen seine Last mittragen? Wie blöd ist das denn? Wenn ich individuell bin, ist das grandios, weil der eine kann das eine tragen und der andere kann was anderes tragen, jeder, wie Gott ihn gemacht hat. Und dann wird Gemeinde richtig cool. Aber auch da ist wieder die Frage, wenn Paulus sagt, einer trage des anderen Last, jeder hört auf dem anderen Ohr. So, ich höre immer zuerst, wieso muss ich jetzt dem sein Krempel auch noch mit erledigen? Will ich das? Brauche ich das? Habe ich nicht schon genug zu tragen? Das ist selber schuld. Und so, vielleicht hörst du auf einem ganz anderen Ohr. Endlich jemand, der mich braucht. Juhu, endlich keine Langeweile mehr. Keine Ahnung. So, die Frage ist es fair? Bedingt. Einer trage des anderen Last. Ich mache es an einem Beispiel fest. Klassischerweise, ich sag mal, das alte Modell, wenn zwei Menschen essen gehen, das alte Modell ist, jeder bezahlt seine Mahlzeit. Okay? Wir gehen zusammen essen, du wählst was aus, ich wähle was aus, du zahlst, was du ausgewählt hast, ich zahle, was ich ausgewählt habe. Fair. Isst du viel, zahlst du viel, esse ich wenig, zahle ich wenig. Das ist fair, das ist gerecht. Aber es ist nicht schön. Es setzt wenig Freude frei. Es ist praktisch. So, denk mal einen Schritt weiter. Wir beide gehen essen und du lädst mich ein. Wie grandios ist das für mich? Wie viel Freude setzt es in meinem Leben frei, dass ich eingeladen wurde? Wenn du jetzt ein guter Christ bist, setzt es vielleicht bei dir sogar auch Freude frei, weil du merkst, ich habe was Richtiges getan. Hat meinem Pastor eine Freude gemacht. Und du gehst nach Hause und sagst, hat viel gekostet, aber hat auch ein bisschen was gebracht. Und vielleicht hat sich sogar die Waage gehalten, weiß nicht. So, ich kann schon viel essen, vielleicht war es auch echt teuer für dich. So, aber muss ja nicht jedes Mal machen. So, das ist so, wie soll ich sagen, Modell Großzügigkeit. Aber wisst ihr, es gibt nicht nur Modell Großzügigkeit, es gibt auch Großzügigkeit 2.0. Was wäre konstruiert, wir beide gehen essen, wieder, du wählst aus, ich wähle aus, du isst und ich esse und am Ende bezahle ich dein Essen und du bezahlst mein Essen. Stell dir das mal vor. Auf einmal sind wir doppelt fröhlich. Du wurdest eingeladen, ich wurde eingeladen. Juhu! Ich habe dich beschenkt, du hast mich beschenkt. Pluspunkte im Himmel, juhu. Zweimal Freude. Unterm Strich genau dasselbe. Du bezahlst dein Essen, ich bezahle mein Essen. Kostet dich genauso viel und mich genauso viel. Bringt dir keine Freude und bringt mir keine Freude. Ich weiß, das sprengt ein bisschen Rahmen für viele Schwaben. Egal, ob Schwäbisch oder ob richtig Schwäbisch oder Bayerisch-Schwäbisch. So, aber so denken wir nicht, stimmt's? Aber das ist, wovon Paulus hier spricht. Paulus spricht nicht davon, dass du alle Lasten aller anderen Menschen dieser Welt alleine tragen musst. Paulus spricht davon, tragt einander die Last. Einer trage des anderen Last. Das heißt, ich trage deine Last und du trägst meine Last. Und wenn ich deine Last trage, erlebe ich die Freude, die es ins Leben bringt, jemand anderem zu helfen. Und gleichzeitig trägst du meine Last und es bringt die Freude in mein Leben, dass mir jemand geholfen hat. Sprich, ich freue mich zweimal. Ich freue mich, wenn ich dir helfe und ich freue mich, wenn mir geholfen wird. Und habe aber nicht mehr Arbeit, wie wenn ich mein Ding alleine mache und du dein Ding alleine. Und so viele Menschen rennen durch unsere Gesellschaft und jeder macht sein Ding alleine. Jeder guckt nur, dass er seine Schäfchen im Trockenen hat. Und irgendwann ziehen wir alle um und wir merken, das Leben funktioniert alleine nicht. Es gibt Gegenstände in deiner Wohnung, die kannst du nicht alleine tragen. Ums Verrecken nicht. Wie schön ist es, wenn du bei anderen Menschen beim Umzug geholfen hast und auf einmal kommt die ganze Truppe und hilft dir bei deinem Umzug. Und versuch das mal zu übertragen, nicht auf den Umzug, sondern auf Lebenslasten. Wie cool ist es, wenn eine Last in dein Leben kommt, an der du dich verheben würdest. Und auf einmal kommen andere Menschen in dein Leben rein, sagen, du hast uns auch schon mal geholfen. Nicht als Wiedergutmachung, aber einfach, weil wir eh zusammengehören. Wir können nicht glücklich sein, wenn du nicht glücklich bist. Wir helfen dir. Und Menschen helfen dir, deine Lebenslast zu tragen. Und das Faszinierende ist ja, weil Gott Menschen individuell gemacht hat. Und wenn wir in der Gemeinde individuell bleiben, ohne individualistisch zu werden, dann kann jeder was anderes. Und es gibt Dinge, die für mich ein riesen Berg sind in meinem Leben. Steuererklärung zum Beispiel. Ich brauche enorm viel Aufwand für ganz wenig Ertrag. Und jetzt kommst du und machst es vielleicht mit links, nebenher. Mit meinem Computer ein Update draufzuziehen, mein Auto zu reparieren, einen Baum zu fällen, keine Ahnung, meine Kinder zu hüten oder und was. Und du hast Freude daran und mir ist extrem geholfen. Dafür kann ich aber vielleicht auch was. Mit dir essen gehen oder sowas. Und ich kann dir auch was helfen, was mir total Freude macht. Und am Ende haben wir beide eine Win-Win-Situation. Du bekommst qualifiziert Hilfe in etwas, wo du keinen Plan hast. Und ich aber auch. Und ich glaube, das Gute an Gemeinde ist, dass wenn wir es richtig leben, wie Gott es sich gedacht hat, es am Ende kein Rechenspiel ist. Es gibt so, ich weiß nicht, wie die heißen, es gibt Vereine, die machen das zum Modell. Ich kann was und du kannst was und wir tauschen das aus. Und die brauchen ein riesen komplexes Punktesystem. Was ist deine Hilfe wert und was ist meine Hilfe wert? Warum? Weil am Ende jeder Angst hat, dass er drauf bezahlt. Wie gut, wenn Menschen in Gemeinde zusammen sind, Jesus das Haupt ist und wir einfach vertrauen, dass Gott am Ende es gut machen wird. Und wenn Gott dir zutraut, eine Last zu tragen, wird er dir auch die Kraft geben, die Last zu tragen. Und wenn Gott dir zumutet oder dir die Freude gibt, sich mit jemand anders mitzufreuen, dann hat er auch einen Grund dafür. So, wie wäre es, wenn wir aufhören, uns gegenseitig zu belauern und zu bewerten, wer am Ende mehr gemacht hat, und einfach sagen, der Herr da oben hat es in Kontrolle. Und wenn er denkt, er braucht den Matthias in Pforzheim, das heißt verraten, mehr wie bei uns, dann sei es so. Und dann wird er jemand anders zu uns schicken. Und wenn du eine Last hast, wird jemand kommen, dir und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die Schönheit von Gemeinde dort liegt, wo wir es richtig machen. Ich habe in der Schule Gruppenarbeiten gehasst. Also es nicht gewollt. Mit anderen mich absprechen, Rücksicht nehmen, Termine ausmachen, auf die zu warten und dann es doch falsch zu haben und so. Ich habe meinen Kram lieber alleine gemacht. Dann wusste ich, was ich konnte. Ich wusste auch, was ich nicht konnte. Dazu bin ich gestanden. Aber es war für mein Leben irgendwie einfacher, für meine Persönlichkeit. Wie soll ich sagen? Ich glaube, man kann mit dieser Einstellung Abitur machen in Deutschland. Ich glaube, dass man spätestens im Leben scheitern wird. Ich bin heute so dankbar, dass ich irgendwie die Kurve noch bekommen habe und nicht mehr immer alles selber alleine machen muss. Das würden vielleicht nicht alle so sehen, aber ich sehe es so, dass ich da gut, nein. Dass mir gelungen ist zu verstehen, dass ich nicht alles kann. Wenn wir jetzt zur Elevate fahren, da gibt es Leute, die können Dinge, ich weiß, wenn die mir erklären, was sie machen, verstehe ich es nicht mal. Wenn die Lichttechnik aufbauen und die Tontechnik und erklären, wie die Klavier spielen und Talkback und die einen beten und der nächste kann, peinliches Moment. Vor einem Jahr, ich war bei Elevate, vor 2 Jahren hatte ich meine Kiste bei Joshua und Sarina. Und ihr größter Wunsch bei Elevate war, FIFA spielen zu dürfen, weil das haben wir nicht zu Hause gehabt. Aber bei Elevate haben wir 2 solche Teile stehen, eine Wii und eine Playstation. Und ich sage, Papa, kannst du uns die Playstation anmachen? Aber ich konnte es nicht. Kann ich euch das vorstellen? Ich habe das ganze Teil organisiert. Bin der Leiter für 300 Jugendliche. Ich kriege das Teil nicht an. Meine Kinder sagen, Papa, dürfen wir FIFA spielen? Sag ich, ja klar dürft ihr FIFA spielen. Sag Papa, aber es geht nicht an. Sag ich, ich kann euch nicht helfen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Held der 14-Jährige war, der wusste, wie das Teil funktioniert? Das hat meine Familie gerettet. Meinen ganzen Stolz. Und so gibt es ganz viele Dinge im Leben, die müssen wir nicht alleine können. Es gibt andere Menschen, die können es. Und am Ende ist Gott in Kontrolle und er koordiniert das irgendwie. Allerletzte Gedanke, darf die Band schon mal hochkommen, wir feiern gleich Abendmahl. Ich glaube, dass Gott uns zutraut, auch als Gemeinde. Ich glaube, dass Glaube und Nachfolge Jesu manchmal ganz praktisch sein kann. Aber es gibt ein paar Lasten, die können wir nicht gegenseitig tragen. Die kannst du mir nicht abnehmen, die kann ich dir nicht abnehmen. Und für diese Lasten ist Gott gekommen. Es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die einfach verkehrt waren. Herzenshaltungen, Charakterschwächen, die Bibel nennt es auch Sünde, wo wir einfach mal voll ins Klo gegriffen haben. Und so sehr du versuchst, diese Last zu tragen, wirst du scheitern. Und so sehr dein Nebenmann oder dein Pastor versucht, dir diese Last abzunehmen, wird er genauso scheitern. Und für diese Last ist Jesus Mensch geworden. Er sagt, diese Last möchte ich tragen. Alle anderen Lasten könnt ihr gegenseitig tragen, aber diese Last, dafür bin ich gekommen. Jesus wurde Mensch, Jesus ließ sich an dieses Kreuz nageln, um diese Last der Sünde für dich zu tragen. Lass uns nochmal zusammen aufstehen und lass uns Gott feiern. Wir haben ein fröhliches Lied rausgesucht. Manchmal haben wir so ein bisschen melancholische Lieder beim Abendmahl, die Schwere und die Tiefe und die Würde dessen abbilden, was Jesus für uns gelitten hat. Aber heute haben wir gesagt, lass uns mal freuen. Lass uns mal freuen, dass Jesus gestorben ist. Aber Jesus ist auch wieder auferstanden. Kein Mensch würde Abendmahl feiern, wenn Jesus nur gelitten und nur gestorben hätte. Der einzige Grund, warum irgendwo auf dieser Welt Abendmahl gefeiert ist, weil Jesus auferstanden ist. Und genau das verpassen wir so oft beim Abendmahl. Heute wollen wir uns freuen. Jesus ist auferstanden, deine Last ist abgenommen, deine Schuld ist vergeben. Du bist eingepfropft in die Gemeinde, in den Leib. Andere Menschen wollen mit dir lachen, mit dir freuen. Jesus ist das Haupt. Jesus guckt, dass niemand ausgenutzt wird. Und du darfst dabei sein. Keiner muss. Keiner muss. Aber herzlich willkommen hier im Gospelhaus. Herzlich willkommen in diesem Universum mit Gott zu entdecken gilt. Und das wollen wir feiern. Wir sind eins. Gott ist der Mittelpunkt. Das Abendmahl geht durch die Reihen. Und dann nimm es mit Freude. Nimm es mit Freude und Dankbarkeit.